Denn die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 21. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern.
Ja, liebe Frau Kneißl, Sie waren diese Woche unterwegs. Sie waren in Jekaterinenburg. Da waren Sie einige Tage, haben Interviews geführt, haben sich die Stadt angeschaut wahrscheinlich für Sie noch viel wichtiger. Wir zeichnen unseren Podcast jetzt erstmalig hier in Ihrem neuen Häuschen auf. Das WLAN steht schon mal, aber die Arbeiten, die gehen noch mühselig voran. Sie haben gerade zu mir gesagt, es wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bis man da wirklich wohnen kann. Ich sehe es ja auch bei Ihnen im Hintergrund. Es sieht noch alles sehr provisorisch aus. Sie zeigen mir es auch gerade nochmal. Aber Sie sind ja eine Kämpferin, wie unsere Zuhörer wissen. Deswegen wird Ihnen das wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Frau Kneißl, wie war es in Jekaterinburg und wie lebt es sich jetzt Woche 3 in Ihrem neuen Häuschen?
Vielen Dank für Ihre sympathische Einführung in unser Gespräch heute Morgen. Ja, erstmals melde ich mich eben aus dem Haus. Das WLAN wurde vor ein paar Tagen installiert und es funktioniert. Die letzten beiden Male habe ich mich ja aus dem Büro des Bürgermeisters gemeldet, der mir dort sein WLAN zur Verfügung stellte. War auch nett, ins Büro zu gehen. Und jetzt ist eben eine Art Homeoffice hier im Aufbau. Ich habe glücklicherweise Freunde aus St. Petersburg zu Gast. Die sind 1200 Kilometer hergefahren für eine Woche, um mir zu helfen in meiner Abwesenheit, weil die Hunde, Ponys und so weiter brauchten Betreuung. Und das ist, also das ist wirklich eine Geste an Freundschaft, nicht nur Geste, das ist handfeste Hilfe. Die kamen am Sonntagmorgen um 5:06 Uhr in der Früh. Ich machte so eine Art Briefing für sie zum Sonnenaufgang, erklärte ihnen, wo welches Futter ist, und sie übernahmen dann und ich fuhr zum Airport. Der nächste Airport ist von hier doch 5-6 Stunden entfernt. Also es geht, wenn man sich irgendwie organisiert, geht alles. Und zuerst war ich etwas, sagen wir mal, weniger begeistert von der Idee, nach Jekaterinenburg zu reisen, weil ich mir gesagt habe, ich muss hier arbeiten, ich muss hier Kartons ausräumen und ich kann nicht meine Freunde in dem Chaos hinterlassen. Aber es war dann wirklich so eine Art Urlaub von der Baustelle. Ich habe sehr genossen, in sauberem Gewand mit geputzten Schuhen in Jekaterinenburg zu sein und dort zunächst einen Vortrag zu halten. Der Titel meines Vortrags war Zar Nikolaus und die Kodifizierung des Kriegsvölkerrechts, humanitären Rechts. Ich habe dazu in diesen Gedenktagen, die in Jekaterinenburg stattfinden, rund um die Exekution von Zar Nikolaus und seiner Familie, finden zwischen 15. und 18. Juli immer wieder Vorträge statt und ich war eben eine der Vortragende. Habe dann auch meine Rede auf den Kanal gestellt, ist in englischer Sprache, wenn man sich dafür interessiert. Ich hatte wenig Ahnung von Zar Nikolaus II. Vor 20, 30 Jahren, aber das, was ich über ihn wusste, war seine Rolle in der Kodifizierung des Völkerrechts. Also er hat in den späten 1890er Jahren Völkerrechtskonferenzen in St. Petersburg und später dann auch in Den Haag initiiert mit einer seiner Verwandten, Königin der Niederlande. Und da wurden an sich die Grundlagen gelegt für all das, was später zum sogenannten Genferrecht wurde, also Kriegsvölkerrecht, humanitäres Völkerrecht. Wie lauten die Grenzen der Kriegsführung? Es war jemanden wie Nikolaus II. Völlig klar, dass Kriege sich nicht verbieten lassen können. Die können nicht wegdekretiert werden. Aber was ist zu befolgen, damit der Krieg nicht in die absolute Barbarei abgleitet? Das ist an sich der Kern aller kriegsvölkerrechtlichen Überlegungen. Und es gab damals, also ich spreche von den 1890er Jahren, früh im 20. Jahrhundert, in der diplomatischen russischen in den diplomatisch-russischen Institutionen eine ganze Reihe von Rechtsgelehrten, wie beispielsweise Botschafter Martens, deutscher Abstammung, aber eben in Russland tätig als russischer Diplomat. Und die sogenannte Martens-Formel, die hat mich persönlich immer sehr beeindruckt, wenn ich über dieses Thema referierte. Martens sagte: Wo immer keine klare Rechtsgrundlage gegeben ist, wie vorzugehen ist im Kriege, möge die Conscience publique, möge das öffentliche Gewissen die Schranken weisen. Also ich fand dieses Konzept des öffentlichen Gewissens, der Conscience publique, faszinierend, als ich das Thema vor 30 Jahren erstmals unterrichtete. Und in meinem Vortrag ging ich eben ein wenig darauf ein, weil uns fehlen heute, glaube ich, diese Tabus, die sind uns verloren gegangen. Ja. Und die Ironie der Geschichte ist, dass all dieses Recht, das an sich in Russland geschaffen wurde vor 120 Jahren, mittlerweile gegen Russland eingesetzt wird. Also man denke an den Haftbefehl Präsident Putin, alles, was sich so um den Haager Strafgerichtshof abspielt. Aber das ist ein anderes Thema. Und ganz kurz vielleicht noch zum Abschluss. Für diejenigen, die sich interessieren für eine Reise nach Jekaterinburg, natürlich ist es nicht so prachtvoll wie St. Petersburg oder so weitläufig wie Moskau. Aber es ist eine sehr interessante Museumsszene. Es ist eine bekannte Jazzszene, Rockszene. Also die hat sozusagen ihre Tradition aus den 60er, 70er Jahren. Und im Museum Mein Russland, das ist das historische Nationalmuseum in St. Peters in Jekaterinburg, ich habe dazu auch einige Fotos auf den Kanal gestellt, Richard Nixon war dort und hat sich mit sowjetischen Bergbauleuten unterhalten. Es war David Bowie in Jekaterinburg und hat Konzerte gegeben. Ich spreche von den 1970er Jahren. Also wenn man das jetzt so 50 Jahre später reflektiert, nur Rückschritte. Ja. Es ist eine wirklich interessante Stadt, auch von der Universität her. Ich war ja im April das erste Mal da. Ich habe den leisen Eindruck, es funktioniert ein bisschen effektiver, effizienter. Also St. Petersburg ist ein wenig langsamer, ist verträumter, da muss man 4-5 Mal nachfragen, bleibt es bei dem Termin, wann machen wir das? Und in Jekaterinburg ist das eine E-Mail, ein Anruf und die Sache steht. Also es ist die Hauptstadt des Urals, es ist die älteste Industriestadt Russlands und es herrscht ein ganz eigener Geist. Übrigens auch ein sehr interessantes Museum über Wladimir Wysotzki, den bekannten Sänger, dessen Stimme, ich glaube, auch vielen, die nicht Russisch können, im Ohr ist. Eine andere Welt wieder. Also ich habe meine Vorträge gehalten, Interviews gegeben, aber wir hatten dann glücklicherweise noch reichlich Zeit, durch Museen zu gehen. Und ich habe das in vollen Zügen genossen, weil ich gewusst habe, dann geht's für die nächsten Wochen aufs Land.
Ja, und jetzt sind Sie wieder dort, Frau Kneißl. Und Sie haben jetzt gerade von Richard Nixon gesprochen, dem ehemaligen US-Präsident, zu Besuch in Russland. Das ist heute tatsächlich unvorstellbar. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die politische und diplomatische Distanz zwischen Russland und der USA wahrscheinlich in so weite Ferne gerückt, wie es jetzt in der Geschichte noch nie der Fall war. Aber Stichwort US-Präsident, es ist letztes Wochenende ein Attentat geschehen auf einen möglichen baldigen US-Präsidenten, nämlich Donald Trump. Ich bin sicher, alle Zuhörer werden es mitbekommen haben. Donald Trump wurde am Ohr angeschossen. Er ist einem möglichen tödlichen Attentat nur ganz knapp entkommen. Es war womöglich eine entscheidende Bewegung auf sein Pult. Er hat seinen Kopf noch kurz nach links gedreht, weshalb die Kugel dann nur sein Ohr gestriffen hat. Er schrieb danach dann auf seiner Social-Media-Plattform Truth Media: Ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte, wie eine Kugel in die Haut eindrang. Und als er das viele Blut bemerkt habe, sei ihm klar geworden, was passiert ist. Bei dem Anschlag, bei dem Attentat wurde auch eine weitere Person getötet. Zwei weitere wurden teilweise schwer verletzt. Und ja, daraufhin ist jetzt in den vergangenen Tagen eine wirklich kontroverse Diskussion darüber ausgebrochen, wie das Ganze geschehen konnte, wie das Ganze möglich war. Dem Secret Service, der für die Sicherheit von Trump verantwortlich ist, wurde Totalversagen vorgeworfen. Auch der amtierende US-Präsident Joe Biden hat sich kurz nach dem Attentat zu Wort gemeldet. Er betonte dabei, dass Meinungsverschiedenheiten in einem demokratischen Land unvermeidlich seien und forderte alle Amerikaner auf, die Temperatur in unserer Politik zu senken. Er sagte, in Amerika gibt es keinen Platz für diese Art von Gewalt. Jegliche Gewalt, Punkt, keine Ausnahmen. Wir können nicht zulassen, dass diese Gewalt zur Normalität wird, so Joe Biden. Ja, gleichzeitig wird jetzt der missglückte Anschlag auch als eine Art Vorentscheidung im Wahlkampf beschrieben. Es gibt einige Ungereimtheiten bei diesem Attentat. Frau Kneißl, da werden wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber Frau Kneißl, zunächst ein wirklich historischer Moment. Was sind denn Ihre Gedanken dazu und was waren auch Ihre ersten Gedanken, als Sie die Bilder, das Video gesehen haben von der vorbeirauschenden Kugel? Wie schätzen Sie das Ganze ein, Frau Kneißl?
Ich habe die Nachrichten dann an sich erst so stückchenweise auf der Autobahn verfolgt. Ich wurde netterweise gefahren. Und wann immer ich in einem Netz war, habe ich dann eben gelesen und kam aus dem Staunen nicht heraus. Und meine erste Reaktion war, ich schrieb das am Sonntagvormittag, dann waren die USA bis jene Nacht, bis zu jedem Anschlagsversuch, Attentat, nur in einem politischen Chaos. So kamen sie mit diesem Anschlag auf Donald Trump in die offene politische Konfrontation. Und ich würde sagen, diese Situation kann sich noch verschärfen, weil erstens haben wir gesehen, wie schwer das Versagen der Sicherheitsbehörden ist. Es gibt jetzt verschiedenste Denkschulen, ob dahinter sozusagen auch System stehen könnte, ob irgendjemand im Sicherheitsapparat gesagt hat, lassen wir mal gewisse Dinge zu, vielleicht erledigt sich die Sache Donald Trump auf diese Weise, biologisch sozusagen, ganz zynisch gesprochen, oder es wirft einfach unendlich viele Fragen auf, und die Hauptfrage ist natürlich die des politischen Klimas, weil so etwas passiert nur in einem bestimmten politischen Klima der völligen Menschenvernichtung. Und wir kennen das ja auch aus Deutschland und Österreich. Wir hatten ja auch Anschläge auf Vertreter, egal jetzt welcher Partei, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien. Man denke an die Brexit-Debatte zurück. Wenn ein politisches Klima so vergiftet ist, wenn der andere dämonisiert wird und zum Abschuss freigegeben wird. Ja. Robert Fizzo war der letzte Fall in Europa vor ein paar Wochen. Dann ist natürlich Feuer am Dach für eine Gesellschaft, für eine politische Landschaft. Und ich glaube, dass diese Spaltung in den USA trotz der jetzigen Ankündigung von Donald Trump sozusagen für ein Amerika zu stehen, sich nicht so rasch beheben lässt. Also die amerikanische Gesellschaft ist eine gespaltene, das ist sie in gewisser Weise ja immer schon gewesen. Ich denke hier nur sozusagen auch dann die tiefen Brüche des US-amerikanischen Bürgerkriegs des 19. Jahrhunderts zurück. Ja. Wir hatten die Brüche rund um das Kennedy-Attentat. Wir wissen bis heute nicht, wer hat John F. erschossen. Wir haben rund um den Vietnamkrieg Brüche in der US-Gesellschaft erlebt und dann natürlich auch mit den Wahlen George W. Bush im Jahr 2000, da stand 50-50 und keiner hat gewusst sozusagen, wie ging es richtig aus, diese Wahl. Also die USA stehen an der Kippe und Donald Trump ist sicherlich aus dieser Situation als veränderter Mensch herausgegangen. Ich glaube, das verändert einen Menschen auch, wenn er auf die 80 zugeht und Donald Trump ist ein Steher auf Männchen der obersten Liga. Ich meine, man kann nur den Hut ziehen, und das sage ich jetzt auch als jemand, der Donald Trump in seiner Iran-Politik, der Außenpolitik immer wieder kritisiert hat. Ich war überhaupt nicht einverstanden mit dieser Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem beispielsweise, ja, nur um ein Beispiel zu nennen, wo ich Donald Trump in seiner Außenpolitik sehr, sehr kritisch immer gesehen habe. Aber ich ziehe den Hut vor jenem Menschen, der aus diesem Attentat so hervorgeht, wie er das tut, ja, mit der körperlichen und mentalen Kraft und innerhalb von Minuten sozusagen wieder auf der Bühne zu stehen, zu einem Konvent der Republikanischen Partei zu gehen und dort zu sprechen, ja. Also das hat er ja nicht im Schockzustand gemacht, sondern das hat er im Besitz seiner vollen mentalen und physischen Kraft unternommen. Und da ziehe ich einfach den Hut vor dem Menschen Donald Trump.
Jetzt ist ja auch eine breite Debatte darüber entbrannt, inwiefern dieses Ereignis womöglich die US-Wahlen schon vorentschieden hat. Und jetzt gibt es eben einige, auch hier in den westlichen Mainstream-Medien, die sagen, das war quasi der vorgezogene Wahlsieg von Donald Trump. Würden Sie da mitgehen, Frau Kneißl, bei dieser Interpretation? War das jetzt womöglich der entscheidende Moment, der zur Wiederwahl von Donald Trump beitragen wird?
Ja, ich meine, der Moment hat sich ja schon kristallisiert nach der ersten TV-Konfrontation bei CNN. Da war klar, dass Joe Biden nicht geeignet ist, weitere 4 Jahre Präsident der USA zu sein. Und da war schon Feuer am Dach in der Demokratischen Partei. Aber nun ist Donald Trump fast wie sozusagen, er ist zum Teflon-Präsidenten geworden. Es können ihm all die Gerichtsprozesse, es können ihm all die Vorwürfe von Sexual Harassment, die in die 60er Jahre zurückdatieren und ich weiß nicht was, das kann ihm nichts anhaben. Ja, er wurde ja totgeschrieben von der westlichen Presse vor 2-3 Monaten, als er eine sehr, sehr hohe Strafzahlung in einem Urteil verordnet bekam wegen, ich weiß, er hat so viele Prozesse am Hals. Ich glaube, da ging es um diese Frage der eidesstaatlichen Erklärung, dieser Zahlung an Stormy Daniels. Da ging es um eine sehr, sehr hohe Strafzahlung. Und dann hieß es, also jetzt sei Donald Trump bankrott, weil das kann er nicht auftreiben. Das heißt, das wird ihm auch wehtun im Präsidentschaftswahlkampf. Wer soll noch für ihn spenden? Ich glaube, die Spendenfrage stellt sich überhaupt nicht, weil jenes Foto, das entstand, just in dem Moment des Schutzes, er steht vom Boden wieder auf, er wird aufgehoben, und er reckt die Faust und sagt, kämpfen, kämpfen, kämpfen. In dem Moment, glaube ich, war jedem, der ein bisschen ein Gefühl für die menschliche Natur hat, klar, er ist zur Ikone geworden. Und wenn er nicht durch einen weiteren Anschlag aus diesem Leben entfernt werden sollte, dann gewinnt er natürlich die Wahlen. Ja? Und da braucht er keinen Cent Parteispende mehr. Ja? Also ich glaube, die können das Geld anderswertig verwenden.
Ja, Frau Kneißl, und auch einer der zentralen Fragen, die jetzt im Zusammenhang mit dem Attentatsversuch auf Trump gestellt wird, ist, warum das Dach, auf dem der Attentäter lag, nicht vom Secret Service oder zumindest auch von der örtlichen Polizei besetzt war. In so gut wie quasi allen Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass ein Gebäudedach, das in einer Entfernung von knapp über 100 Metern von der Bühne der Veranstaltung liegt und darüber hinaus auch noch ein Blickfeld bietet, sich auf jeden Fall innerhalb des vom Secret Service abzudeckenden Sicherheitsbereiches hätte befinden müssen. Und diese Frage ist auch so aufdrängend, so relevant, dass sich jetzt auch die Direktorin des Secret Service, Kimberly Chertle, inzwischen dazu geäußert hat, Stellung gezogen hat. In einem Interview mit ABC sagte sie dazu, dieses spezielle Gebäude hat ein geneigtes Dach an seinem höchsten Punkt und daher gibt es eine Sicherheitsfrage, die da berücksichtigt werden muss, dass wir niemanden auf ein geneigtes Dach setzen wollen. Daher wurde die Entscheidung getroffen, das Gebäude von innen zu sichern. Ja, und selbst die amerikanischen Mainstream-Medien haben sich über diese Argumentation gewundert. Die Washington Post schrieb, die Dächer der Scheunen, auf denen sich die Scharfschützenteams befanden, sind stärker geneigt als das Dach des Gebäudes, auf dem der Scharfschütze stand. Er gab eine Analyse der vorgefundenen Aufnahmen des Geschehens durch die Washington Post. Also es gab, Frau Kneißl, ganz viele Ungereimtheiten, Merkwürdigkeiten. Es gab ja auch einen Polizisten, der noch zum Attentäter hin ist, kurz bevor er auf Donald Trump geschossen hat und sich dann aber wieder von ihm entfernt hat. Es gab auch ganz viele Zuschauer vor Ort, die den Sicherheitsdienst darauf aufmerksam gemacht haben, dass dort ein Scharfschütze auf diesem Dach sich in Position befindet. Es wurde nicht eingeschritten. Deswegen kommen viele Kommentatoren dazu, dass es so die Sache gewaltig stinkt. Einige schreiben gar von einem Inside-Job. Also wie blicken Sie denn darauf? Wie ist da Ihre Sicht auf diese Ungereimtheiten, Frau Kneißl?
Ja, ich teile diese Fragen und es waren Fragen, die ich mir auch im allerersten Moment gestellt habe. Wie kann so etwas passieren? Und man muss kein Waffenexperte sein, wenn man ein wenig etwas über Kugelfang versteht, dann weiß man, dass selbst aus einem Jagdgewehr ein Kugelfang von, ich glaube, 120 bis 150 Meter gegeben ist. Und daher beispielsweise Jäger nicht in Siedlungsgebiete zur Jagd gehen dürfen, auf die Pirsch gehen, weil eben der Kugelfang da ist. Und die Erklärung der Chefin des US Secret Service ist in meinen Augen ein Spiegel unserer Zeit. Ja, also da fehlt es auch im US-amerikanischen Secret Service. Es fehlt auch in der US-Armee mittlerweile an Menschen, die noch so etwas wie eine Logik und eine effektiv arbeiten können, ja, die also die analog denken, so nennt man das ja mittlerweile auch, die also nicht nur auf dem Bildschirm starren, sondern die ihre eigene Vernunft gebrauchen und so etwas wie eine praktische Lebenserfahrung, das ist verloren gegangen, ja. Also das erstaunt mich nicht, dass hier so argumentiert wird, weil ich habe beobachtet über die letzten 30 Jahre meines Berufslebens als Lehrende, unter anderem, ich habe es ja ein paar Mal schon in unserem Podcast kundgetan, ich habe auch an einer Militärakademie gelehrt und man sieht dann von Generation zu Generation, wie ineffizienter der Apparat als solcher wird, weil hier sich die Bürokratie also selbst dann nur mehr administriert. Aber teilweise werden dann auch diejenigen, die noch so etwas wie hands-on sind, sehr, sehr frustriert und verlassen den Apparat oder gehen in innere Emigration. Und die nächsten Generationen sind dann oftmals von so etwas wie Feigheit geprägt. Ja, da traut sich überhaupt niemand mehr, selbst eine Entscheidung zu treffen oder zu sagen, Leute, das sollten wir jetzt oben nachschauen auf dem Dach, so etwas wie Initiative, nein, da ist dann nur mehr das Kollektiv, das entscheidet und der Apparat lähmt sich. Und ich würde sagen, das ist ein Spiegelbild einer vertanen Situation und vielleicht jetzt auch aus der Warte Russlands gesprochen. Das, was mir hier sehr, sehr zusagt, ist, wie praktisch, und ich verwende jetzt dieses neumodische Wort analog, einfach nur ihre Vernunft einsetzt. Ja, also wie analog hier noch gedacht und gearbeitet wird. Die Leute hängen nicht am Bildschirm, die hängen nicht am Algorithmus der künstlichen Intelligenz, der ihnen jetzt den nächsten Schritt vorgibt, sondern die können noch für sich selbst entscheiden.
Frau Kneißl, vielleicht abschließend zu diesem Thema. Wie wurde denn in Russland über diesen Attentatsversuch auf Donald Trump gesprochen? Wie wurde das dort eingeschätzt? Wie waren da die Diskussionen, Frau Kneißl?
staunen. Ja, also natürlich bis jetzt, eine Woche später, knapp eine Woche, bis am Freitag, es passiert in der Nacht auf Samstag, auf Sonntag, laufend irgendwo TV-Debatten und die Politik-Talkshows können hier sehr, sehr lang sein. Also die sind nicht so auf eine Stunde reduziert wie in deutschsprachigen oder US-amerikanischen Medien, sondern da wird dann 3, 4, 5 Stunden ad infinitum kommen viele, viele Leute zu Wort und dann werden alle möglichen Varianten, die wir beide jetzt auch gerade angesprochen haben, durchdiskutiert. Also es ist das Thema Nummer 1, würde ich sagen. Aber auch von offizieller Stelle gab es keine Aussagen. Also da es wurden natürlich viele Interviewanfragen an Dmitri Peskov, an das Außenministerium gerichtet. Maria Sacharowa hat ein paar Stellungnahmen abgegeben, aber die Position, die offizielle Position Russlands ist, das ist eine inneramerikanische Sache und ich glaube, es gab keine auf dieses Attentat hin formulierte Stellungnahme.
Frau Kneißl, dann würde ich sagen, legen wir den Herrn Trump erstmal zu den Akten und widmen uns einem weiteren Ereignis mit dem gestrigen Tage. Wir zeichnen wie bekanntermaßen immer am Freitag auf, am Donnerstag, 18. Juli, hat jetzt das EU-Parlament über die Besetzung des Postens der Kommissionspräsidenten abgestimmt und Ursula von der Leyen wurde in der Abstimmung mit einer Mehrheit von 401 Stimmen als EU-Kommissionspräsidentin bestätigt. Der Wahl vorausgegangen war eine Parlamentsdebatte. Von der Leyen kündigte an, die Grenzschutzbehörde Frontex ausbauen zu wollen und zudem will sie ein EU-System zur Rückführung einführen. Das Ganze findet jetzt oder fand nur wenige Tage nachdem der EU-Gerichtshof die Kommission wegen mangelnder Transparenz bei der Corona-Impfstoffbeschaffung verurteilt hat. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen weigert sich, den zwischen ihr und dem Pharmakonzern Pfizer ausgehandelten milliardenschweren Vertrag über die Lieferung von Impfstoffen vollständig offenzulegen. Ja, Frau Kneißl, Frau von der Leyen wiedergewählt. Was sind da Ihre Gedanken? Finden Sie das begrüßenswert? Blicken Sie da positiv drauf oder sehen Sie das wahrscheinlich doch eher kritisch?
Ich sehe es sehr kritisch. Also Frau von der Leyen ist sicherlich nicht die Person, die geeignet ist, um die Europäische Union aus diesem Schlamassel rauszuführen. Sie selbst hat EU-Recht gebrochen. Das ist nun mittlerweile auch gerichtlich festgestellt. Sie hat in diesen 4 Jahren ihres ersten Mandats eigentlich sehr, sehr viele zusätzliche Baustellen hinterlassen, die ohnehin schon da waren. Manches sozusagen hat sie geerbt, wie eine völlig überschuldete Europäische Union, aber das ist sozusagen dann noch weiter verschärft worden. Aber ihre Handhabung der Pandemie, ihre Handhabung der Impfstoffbesorgung, ihre Handhabung ihr Zugang zum gesamten Thema Ukraine, nämlich das Abdrehen aller diplomatischen Lösungen, ihre sehr martialische und in keiner Weise vom politischen Denken geprägte Kriegsbeteiligung, das alles führt die Europäische Union in ein noch tieferes Schlamassel. Also sie ist in keiner Weise geeignet. Und ich wüsste aber jetzt auch nicht, wen man sozusagen aus dem Hut hätte zaubern können, um sie abzulösen, weil diese gesamte Besetzung von EU-Posten hat ja wenig mit Qualifikation zu tun. Es geht hier in erster Linie um ein Farben- und Quotenspiel, das abgestimmt werden muss zwischen den Konservativen und den Nicht-Konservativen, den sozialdemokratischen oder anderen linken Kräften in der Union. Es muss zwischen Norden, Süden und den neuen EU-Staaten Mitteleuropas sozusagen, es wird hier austariert und von der Leyen wurde aus dem Hut gezaubert. Sie war im Jahr 2019 eine Erfindung von Macron. Und ich glaube, Macron war jetzt auch nicht besonders begeistert von ihr. Es gab einige andere Namen, aber ich würde sagen, keiner von denen war eine Konsensperson, auf die sie sich mehr als 2-3 Hauptstädte hätten einigen können. Und so ist es eben von der Leyen geblieben. Wir wissen nicht, wie dieses Abstimmungsergebnis erkauft wurde, weil so etwas wird letztendlich erkauft mit Versprechen. Es war in den Kommentaren zu lesen, die Königsmacherrolle der italienischen Premierministerin Meloni. Also wahrscheinlich haben ihre Stimmen eine gewisse Rolle gespielt. Inwieweit sich das wieder vereinbaren lässt mit ihrer inneritalienischen Koalition, wo an sich die Mehrheit wiederum sagt, von der Leyen ist nicht die Person, die wir wollen. Es ist alles auf sehr wackeligen Grund gebaut.
Ja, es ist alles auf sehr wackeligen Grund gebaut. Das ist ein sehr gutes Stichwort für unser nächstes Thema, Frau Kneißl, denn das israelische Parlament hat diese Woche seine Ablehnung einmal mehr gegen einen palästinensischen Staat bekräftigt. Es wurde im Knesset eine Resolution verabschiedet, in der es heißt, dass die Gründung eines palästinensischen Staates im Herzen des Landes Israels eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel und seine Bürger darstellt, den israelisch-palästinensischen Konflikt fortsetzen und die Region destabilisieren würde. Laut dem Parteivorsitzenden von Neue Hoffnung, Gideon Saar, solle der Beschluss der Resolution die generelle Ablehnung des israelischen Volkes gegen die Gründung eines palästinensischen Staates zum Ausdruck bringen, der die Sicherheit und die Zukunft Israels gefährden würde. Und ja, gleichzeitig haben jetzt diese Woche Hilfsorganisationen in einem Bericht kritisiert, dass es nahezu unmöglich geworden sei, Menschen im Gazastreifen zu helfen. Zu den Gründen gehörten Treibstoffmangel, Angriffe der israelischen Armee und zu wenig eintreffende Hilfsgüter, erklärten diese Woche 13 Organisationen. Auch seien als Schutzzonen deklarierte Gegenden oft nicht sicher. Es fehlt an medizinischem Material und Arzneimitteln. Ja, die Organisationen, die sind alle im Gazastreifen tätig, darunter Ärzte der Welt, Oxfam und CARE. Ja, mittlerweile seien auch mehrere hunderte Mitarbeiter im Gesundheitswesen und humanitäre Helfer im Gazastreifen ums Leben gekommen. Ja, Frau Kneißl, wir haben jetzt hier in unseren letzten Sendungen aufgrund der geopolitischen Entwicklungen nicht mehr allzu viel über den Gazastreifen gesprochen. Jetzt hat sich das auch dort aber wieder enorm zugespitzt, die Lage. Also wie blicken Sie denn aktuell auf das Geschehen da unten und wie bewerten Sie auch solche Aussagen von Hilfsorganisationen und wie schätzen Sie die gerade von mir vorgetragene Resolution ein, Frau Kneißl?
Es scheint mir, ich habe so das dumpfe Bauchgefühl, dass die Welt sich an die Hölle Gaza gewöhnt hat. Massaker hier, Massaker da, in Schutzzonen, über Nacht, 70 Tote. Das sind jetzt auch wirklich nur mehr Nebenmeldungen, die innerhalb von ein paar Stunden dann wieder von den Bildschirmen verschwinden. Das Töten geht seit 7. Oktober. Wir wissen, die vielen Hoffnungsschimmer, Katar vermittelt, China vermittelt. Übrigens in China gab es ein Treffen von Hamas und PLO, um sozusagen eine geeinigte palästinensische Position zu erreichen. Also Peking schaltet sich hier wieder in den westasiatischen Konflikt, wie ich es hier vorzugsweise nenne, aber nennen wir es weiterhin auch Nahe Osten, Mittlerer Osten. Das ist die allgemeingültige Wahrnehmung. Und ansonsten ist für viele von uns dieses Sterben nun zu einem Routineschauplatz fast geworden. Es gibt nur ganz wenige, die sagen, das geht nicht und wir müssen die Stimme erheben. Die meisten Hilfsorganisationen haben ja ihre Arbeit eingestellt. Alle Nachrichtenagenturen haben Gaza bereits im Oktober, November verlassen müssen, weil ihre Büros zerstört wurden. Wir haben hunderte Tote unter Journalisten und es kommen daher nur mehr so Kurzmeldungen und es kommen Videos. Aber ansonsten weiß keiner von uns, was wirklich los ist. Und ich würde sagen, Premier Netanyahu sieht hier für sich wiederum eine opportune Gelegenheit, auf den Status quo zu setzen, weil das ist genau das, was er die letzten fast, ich würde sagen, bald 30 Jahre macht. Er ist Premier geworden nach der Ermordung von Sharon 1995. Und dieser sogenannte Langzeitpremier Netanyahu hat immer auf den Status quo gesetzt. Er hat nie nach prinzipiellen Lösungen gesucht. Und um jetzt auch auf das Thema Donald Trump noch kurz einmal einzugehen, ich habe meinen Hut gezogen vor dem Menschen Donald Trump, was das Attentat anbelangt, aber erinnern wir uns, Donald Trump hat eine sehr, sehr innige Nähe zu Premier Netanyahu. Er hat auch, ich würde sagen, vielleicht auch über verschiedenste Geschäftsbeziehungen seines Schwiegersohnes und anderes eine Art Geschäftsbeziehung zur aktuellen israelischen Regierung, sagen wir mal so. Und in einem unserer Podcasts vor einigen Wochen habe ich einmal Kushner zitiert, der meinte, man könnte ja Gaza dann in eine neue Immobilienentwicklung einbinden, weil die Seafront so bezaubernd wäre. Also das auch nur als ganz, ganz kurze Anmerkung. Aber wenn ich mich jetzt kurz in die Schuhe von Netanyahu versetze, dann würde ich jetzt danach trachten, auf einer gewissen kleineren Flamme diesen Riesenkonflikt fortzuführen. Der israelischen Armee geht teilweise die Munition auch aus im Gazastreifen. Es sind Hunderte von israelischen Soldaten auch ums Leben gekommen bei dieser Militäroperation. Ich glaube, Zahl der Toten steht mittlerweile bei 700, 800 plus tausende Verletzte, die nicht einsetzbar sind. Die israelische Wirtschaftsentwicklung geht den Bach hinunter, weil natürlich Investitionen fehlen, weil tausende von Mittelstandsbetrieben, Kleinbetrieben mittlerweile bankrott gegangen sind. Es werden ja auch viele Firmenchefs im Rahmen des Militärdienstes eingezogen. Ja, also man muss ja bis, ich glaube, 40. Lebensjahr auch seinen Reservedienst ableisten, kann dann also nicht seine Firma weiterführen. Und Netanyahu wird jetzt danach trachten, auf einer gewissen kleinen Flamme, wie immer brutal diese dann sein wird, den Konflikt bis zur Wahl von Donald Trump zu führen, weil er kann sich in einer Regierung Donald Trump sicher sein, dass er schalten und walten kann, wie er will und dass er dann auch alles, was sozusagen an Gebieten aus seiner Warte her zu annektieren sei, annektieren kann, ohne dass es da einen Protest aus Washington geben wird.
Hm. Ja, und das ist wahrscheinlich die Schattenseite des Donald Trumps, seine tiefen Beziehungen nach Israel. Und da Sie eben Jared Kushner zitiert haben, das zeigt, glaube ich, einmal mehr diese unglaubliche Arroganz, Realitätsferne, diese Überheblichkeit dieser Menschen, die keinerlei Empathie für das palästinensische Volk haben. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss noch mal etwas machen, was wir sonst nicht machen, nämlich weg von der geopolitischen Bühne hin hier nach Deutschland in Politik. Anfang dieser Woche ließ nämlich Innenministerin Nancy Faeser das rechtskonservative Magazin Compact verbieten. Bei Twitter schrieb sie dazu: Ich habe heute das rechtsextremistische Compact-Magazin verboten. Es agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Muslime und gegen unsere Demokratie. Unser Verbot ist ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische politische Szene. Am Dienstag wurden dann die Räumlichkeiten des Magazins durchsucht und die entsprechenden Arbeitsmaterialien beschlagnahmt. Das Ganze wurde auch von der Presse mit berichtet. Das Magazin, und das ist das Spannende, hatte noch am vergangenen Wochenende ein Interview mit Maria Sacharowa veröffentlicht, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Und sie hat sich auch schon geäußert zu diesem Verbot des Magazins, dass eine Auflage von 40.000 verkauften Auflagen hatte, monatlich über 300.000 Abonnenten. Bei YouTube, dieser Kanal ist gelöscht, das Magazin kann nicht mehr sein Magazin verkaufen. Sacharowa sagte gegenüber TASS hinsichtlich des Verbots, offenkundig sah das deutsche Innenministerium am Montag das Interview. Und am Dienstag wurde das Verlagsbüro durchsucht und das Magazin verboten. Ich denke, der Grund dafür ist, dass die Wahrheit ausgesprochen wurde, die vor den Deutschen sorgfältig verborgen werden soll. Frau Kneißl, jetzt wird in Deutschland im Namen der Demokratie ein regierungskritisches Magazin verboten. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, man bleibt staunend betroffen, erschüttert zurück, schockiert, aber überrascht bin ich nicht. Ja. Sender wie RT.de, also die verschiedensten RT-Sender, ob sie nun englisch oder deutschsprachig oder was auch immer sind, im EU-Raum nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen, seitdem man in Österreich mit einer Strafe von 50.000 Euro belegt werden kann, wenn man per WhatsApp einen RT-Link weiterverteilt. Also das sind ja mittlerweile bereits alte Hüte, dass keine Medienfreiheit in der EU existiert und dass hier Staaten wie Deutschland und Österreich federführend sind. Also die setzen sozusagen die Trends. Und ich habe Kompakt nicht so genau verfolgt, aber das Argument, das Totschlagargument, das sei rechtsextrem, ist natürlich auch wiederum typisch, weil das ist dann eben das sogenannte Totschlagargument. Damit können sie alles und jedes dann eben aushebeln. Und das bestimmt Innenministerin Fraser. Das ist eine tiefst gefährliche Entwicklung in Deutschland. Ja, das ist alles, was ich so zu sagen kann. Ich bin nicht ganz überrascht. Ich bin nur dann immer wieder ein wenig überrascht, wenn ich den einen oder anderen Kontakt vielleicht noch habe, dass es doch wiederum Deutsche und Österreicher in ihrer Mehrheit nicht wirklich auf die Barrikaden bringt. Ja? Weil derjenige, der sich dazu äußert, und das trifft uns beide genauso, wir werden dann natürlich auch ins rechtsextreme Eck gestellt. Ja? Also ich habe dafür einen Preis bezahlt und ich bin froh, dass ich aus den schlimmsten Zeiten hoffentlich herausgekommen bin. Nichts ist fix, aber ich habe einen Preis bezahlt und viele andere müssen es auch. Ich weiß nicht, wie viele, ich denke jetzt auch ganz konkret an die Personen, die bei Compact vielleicht hauptberuflich gearbeitet haben, vielleicht war es ein Nebeneinkommen neben anderen freien journalistischen Tätigkeiten, aber was passiert mit diesen Menschen? Ja? Man wird dann sozusagen arbeitslos, man wird mit Berufsverbot belegt. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich spreche von einem de facto Berufsverbot, das ich erlebte ab 2019, 2020. Und das wird noch viele treffen. Also ich glaube nicht, dass sich hier in Deutschland oder Österreich irgendetwas zum Besseren verschieben wird.
Ganz im Gegenteil. Also ich denke, um das auch mal ganz offen zu sagen, dass wenn das tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht durchgehen sollte, ein wirklich gefährlicher Präzedenzfall für die Pressefreiheit in Deutschland geschaffen wird, weil man dann mit diesem Argument, dass es ein rechtsextremes Magazin sei, eine rechtsextreme Publikation, kann man dann alle weiteren Magazine willkürlich zensieren und verbieten, eben mit diesem Pauschalargument des rechtsextremen Rechtsextremismus, der Kampf gegen Rechts, das ist ja das, was sich Innenministerin Faeser auf die Fahne geschrieben hat. Und wer weiß, wer dann als nächstes dran ist, ob dann die Behörden vielleicht auch bald vor meiner Tür stehen. Deswegen, vielleicht wird es auch bald Zeit für mich, dem Land den Rücken zuzukehren, Frau Kneißl. Soweit soll es aber heute noch nicht gekommen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen vielmals für Ihre kompetenten Einschätzungen, wie immer. Und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende bei Ihnen auf dem Dorf. Ich habe gehört, ja. Sie haben schönes Wetter. Und ja. Bis nächste Woche, Frau Kneißl.
Vielen Dank. Ihnen einen schönen Sonntag, all unseren Zuhörern. Und hoffen wir auf vielleicht bessere Nachrichten. Aber die Grundlagen dafür sehe ich in Europa nicht. Das wird nicht besser werden.
Nein, wir blicken tatsächlich auf düstere Zeiten, Frau Kneißl. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch vielmals, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wünsche euch nun noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.